Boah, den macht sogar meine Oma.
Hallo Nick.
Hallo Stefan, Folge 8 unseres Fußball-Podcasts. Erstmal vorneweg, herzlichen Glückwunsch Stefan zur Meisterschaft des FC Bayern München. Es war ja eine sehr spannende Bundesliga-Saison. Dann haben wir das auch abgehakt jetzt an dieser Stelle.
Gratulier mir doch lieber dann in der nächsten Episode zum Double. Würde mich mehr freuen.
Wieso? Ihr seid doch in der Champions League seid ihr doch schon längst raus. Ich weiß nicht, welchen Pokal könnt ihr denn noch gewinnen?
Ja, das habe ich mir gedacht, dass BVB-Fans der DFB-Pokal nicht wirklich interessiert. Da geht's eben nur um die Meisterschaft und das ist bitter. Ja, da werden dann die letzten Spiele auch abgeschenkt, wenn man keine Chance mehr hat, Meister zu werden.
Wo es aber spannender war, also zumindest in Teilen in der Bundesliga-Saison, waren die Abstiegsränge. Ich meine, ein Absteiger stand sehr, sehr früh fest, oder was heißt sehr, sehr früh, also 3 Wochen vor Ende der Saison, glaube ich, ne?
Hannover, ja.
Ja, genau. Und da ist natürlich der Abstiegsfrust wahnsinnig groß, ne? Wenn man so früh schon eigentlich keine Chance mehr hat und am Ende nur noch für die Galerie spielt oder das, was man in der Galerie nicht ausstellt, dafür spielt, dann ist das schon echt mies.
Auch dafür haben sie, finde ich, aber die letzten Spieltage ganz gut rumgekriegt. Vielleicht auch, weil sie wussten, dass letzten Samstag eine große Party in Hannover stattfinden würde. Und zwar
in der FKK-Villa. Die präsentiert nämlich, wie geil ist das denn? So steht es zumindest auf dem Werbeplakat. Nach dem Abstieg kommt der Aufstieg-Party. Alle Getränke frei, außer Champagner natürlich, inklusive einer Quickie-Nummer, 15 Minuten, mit der Frau deiner Wahl, Samstag, den 14. Mai, nur in der FKK-Villa.
Für nur
96 Euro.
96 Euro. Und da war ich dann echt enttäuscht. Ich meine, auch hier der erste Kommentar unter dem Posting von Schlecki Silberstein, wo wir das gefunden haben, lautet dann Stellung 96 Rücken an Rücken bennen. Das ist richtig. Ich finde auch, man hätte dann für Hannover 96 und für dieses Event dann durchaus den Freundschaftspreis von 69 Euro nehmen können. Aber gut, ich bin halt nicht Betreiber von der FKK-Villa. Vielleicht kenne ich mich da auch nicht genug aus.
Wir treiben uns gerade schon so schön in der Welt der Tiere rum.
Ach so, ich dachte im Bereich Bienen und Blümchen.
Ach so, ich dachte bei Vögeln war ich gerade.
Nein, bei Bienen. Denn da berichten nämlich die Kiezhelden und das ist, ja, was ist das? Der Sozialverein des FC St. Pauli?
Ja, die soziale Seite des FC St. Pauli ist das wohl.
Berichtet darüber, dass ab sofort der Verein 2 Bienenvölker im Stadion ansiedelt, die auch einen eigenen Honig produzieren in Hamburg. Und das ist der
Ewald Bienenhonig.
Ich komme da nicht drüber weg. Wenn man mir oder auch dir eine Riesenfreude machen würde, dann wäre das ein Glas Ewald Bienenhonig.
auf jeden Fall.
Das ist so sinnvoll.
In der nächsten Folge, den macht sogar meine Oma, möchte ich hier ein Glas Ewald Bienenhonig stehen haben. Aber also ich finde, der Artikel leitet sich auch so schön ein mit, wer jetzt an einen verspäteten April-Scherz glaubt, der irrt.
Ja, es gibt ihn wirklich, den Ewald Bienenhonig. Und auf der Seite der Kiezhelden findet man auch eine Netcam, bei der man dann die Bienen oder das Bienenvolk beobachten kann. Während sie so durch ihre, was sagt man, Brutstätte, ihr Waben...
Ich bin mal gespannt, was machen die eigentlich, wenn Ewald Lien dann nicht mehr Trainer ist? Wird dann das Bienenvolk umbenannt oder bauen die dann im Stadion dann Rettig an?
Vielleicht ist die Wahl des Trainers ab sofort davon abhängig, inwiefern man daraus ein schönes kulinarisches Projekt machen kann. Wer weiß?
Ja. Wir sind sehr gespannt auf den Honig, den wir vielleicht nächsten Monat dann hier stehen haben.
Was wir auf jeden Fall nächsten Monat hier stehen haben, ist die EM vor der Tür.
Palim, palim, ich hätte gerne eine Tüte EM.
Nein, nicht ganz, eine Tüte Panini-Bilder. Und chip.de, boah, wir haben heute Quellen, das ist großartig, berichtet darüber, wie teuer es eigentlich ist, so ein EM-Album voll zu bekommen. Das ist ja so eine Rechnung, die man selber eigentlich nie aufmacht, ne? Man will das, glaube ich, auch gar nicht selber so mal wissen.
Ja, und es ist sehr frustrierend, vor allem, wenn du diese Rechnung wohl mal aufmachst. Und da haben sich dann tatsächlich mal Mathematiker, auf jeden Fall irgendwelche Wissenschaftler dran gesetzt. Paul Harper von der Cardiff School of Mathematics hat nämlich ausgerechnet, wie viel Geld man durchschnittlich bezahlen muss, um ein volles Sammelalbum hinlegen zu können. Also das heißt wirklich, bis ich jeden Sticker mindestens einmal habe. Was kostet das? Im Schnitt, und es gibt
also
ja
im
jetzt
besten
zwei
Fall wäre das, man kauft insgesamt alle Bildchen, da braucht man genau 680 Bildchen und in einem Tütchen sind 5 Bildchen drin. 680 durch 5 mal 70 Cent kommt man auf 95,20 Euro. Alleine das ist schon ein Hammerpreis.
Aber wir kennen das ja alle, wie wir auf dem Schulhof die Bildchen noch tauschen müssen. Hey Stefan, ich habe hier einen Götze, ich gebe dir dafür nix, weil der spielt eh nicht, aber gib mir doch bitte 3 Lewandowski, so, ne, wie man so die Bildchen hin und her schachert. Und ein Wappen, genau, und die Glitzerbilder bitte. Und das halbe Mannschaftsfoto von Nigeria, die ja bekanntlich auch bei der EM dabei sind. Und im Schnitt bezahlt man tatsächlich für ein Panini-Album, das voll werden soll, 522,90 Euro, wenn man niemanden zum Tauschen hat.
Ja, man muss so lange kaufen.
522,90 Euro. Hast du ein Panini-Bildchen oder du bist ja Vater? Wie sind deine Kids so drauf? Sind die da heiß drauf oder brauchen die nur eine App?
Zum Glück noch jung genug. Was okay dann passieren wird, weiß ich nicht. Und ich nehme an, das ist ja auch der Grund, warum dann alle Omas, Tanten, ganz entfernte Verwandte plötzlich eingeladen werden. Immer kurz vor solchen Events, weil man dann weiß, die bringen wieder 2 Tütchen mit. Das sind wieder 120 Euro, die gespart sind aus der eigenen Tasche.
War das bei dir so damals, wurde das so gemacht? Vor großen Turnieren lädt man die Verwandtschaft ein, damit sie Panini-Bildchen mitbringen.
Ja, haben wir immer so ein großes Sticker-Event dann gemacht. Wurde viel getauscht mit der Großtante. So, also, und Tante, für 2 komm, Küsschen links und rechts hat man dann noch 3 Tütchen bekommen.
Die Tante kommt immer zu Ostern, zur Taufe, zur Kommunion, zu Weihnachten und vor der EM für die Panini-Mädchen.
Ja. Ich kann an dieser Stelle, also ne, diese 500 Euro tatsächlich, wenn man jetzt immer Tütchen kauft und statistisch hat man dann eben irgendwann alle Bilder zusammen und das ist dann offensichtlich der Punkt, wann das erreicht ist. Das kann natürlich auch bedeuten, wenn man immer nur kauft, dass man sehr viel mehr ausgibt oder aber eben, dass wenn man so viel Glück hat, man bei 95,20 Euro schon rauskommt. Ich kann an der Stelle stickermanager.com empfehlen. Da habe ich die letzten Tütchen Tauschprozesse durchgezogen und hatte
das
relativ
wie,
zügig dann.
Wenn du in Holland irgendwas gekauft hast, was man hier nicht so einfach kaufen kann. Tütchen Tauschprozesse. So nennt auch der Kiffer sein Dealer in Holland. Ja, ich war gerade wieder beim Tütchen Tauschprozess Manager.
Eigentlich wollte ich nur als Botschaft stickermanager.com rüberbringen, wenn ihr tauschen wollt. Das funktioniert. Und die Leute, habe ich den Eindruck, sind da auch sehr, sehr ehrlich. Da habe ich bislang nur gute Erfahrungen mitgemacht. So wie übrigens auch in diesem Jahr mit unserem Tippspiel.
Willkommen im Café King.
Und auch dieses Jahr hat es sich wieder bewahrheitet. Die Leute, die am meisten Ahnung von Fußball haben, die landen irgendwie unter ferner Liefen ganz hinten, irgendwie im Mittelfeld, dümpeln die rum. Und bei Tippspielen gewinnen halt immer irgendwelche Dumpfbacken, die eigentlich keine Ahnung vom Fußball haben oder zumindest auf Platz 2 landen sie und die dann irgendwie einen Podcast machen. So.
Ich freue mich sehr über das Bier, das du mir ja jetzt schuldest. Lieber Nick,
ich nehme natürlich... Ich schulde dir auch noch eine Tasse von unserem Podcast.
Du schuldest mir so einiges. aber mein Gott, wem wir auch was schulden, ist Alex. Herzlichen Glückwunsch, Alex, zum Kicktipp-Sieg.
Ja, vielen Dank. Das hätte ich so nach der ersten Hälfte der Saison kommen sehen.
Das stimmt. Ich habe mal in deine Statistik geguckt und du warst relativ zügig, so um den dritten Spielplatz auf Spieltag auf Platz 1 und bist dann so, weiß ich nicht, Spieltag 21, 25, so bis Platz 6 wieder abgerutscht und warst eigentlich raus.
Ja, ich habe auch gedacht, also am Anfang, ich habe echt gedacht, so irgendwann so 10., 11. Spieltag rum, dachte ich mir, jetzt kann ich auch nicht aufhören, das Ding hau ich schon durch. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt kann ich auch aufhören, jetzt reichen sie mich nach unten durch. Irgendwann war aus.
Lag das an dem Punktesystem?
Nee, ich glaube, ich bin ja so ein ganz, ganz klassischer, gemeiner System-Tipper. Ich tippe quasi nur Heimspiele. Und irgendwann hat mir die Liga da einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es gibt einfach so Vereine, die ich nicht verstanden habe. Die so Hertha, Wolfsburg, Leverkusen, Hamburg, die habe ich nicht geknackt. Die haben mir da echt das Leben versaut.
Ja. Das ist auch tatsächlich, also das ist was ich an Kicktipp sehr mag. Man kann ja pro Tipper sich so Statistiken anzeigen lassen. Und du hast tatsächlich 76% deiner Tipps waren Heimsiegtipps, mit denen du Punkte geholt hast. Und über 150 Heim 2-1. Das ist sehr, sehr dreckig.
Wobei man sich mal, ich habe selber mal geguckt, wenn ich hier nicht in die Liste gucke, ich glaube, ich habe 2,5 Tagessiege.
Ja, das ist, ja, stimmt.
Also wenn man mal sieht, liegt meine genaue Trefferquote, ist glaube ich ziemlich schlecht. Das heißt, ich mache eigentlich tatsächlich das meiste über die Tendenzen.
Ja.
Glaub, wie gesagt, direkte Treffer. Also man sagt ja immer so 2-1 das häufigste Ergebnis. Aber ich glaube, darüber holst du nicht irgendwo einen Sieg oder so.
Und darüber holst du vor allen Dingen ja keine Punkte in hier, jedenfalls nicht immer diesen extra Punkt, wenn viele Leute 2-1 tippen, weil das machen ja viele tendenziell.
Hm. Das, der Kniff, glaube ich, dabei ist dann einfach, die Auswärtssiege rauszufiltern.
Mhm.
Und das habe ich halt mit der Saison nicht hingekriegt. Irgendwann lief es dann so ein bisschen. Ja, und zum Schluss wurde es ja nochmal richtig, richtig spannend. Ich glaube so, ich denke mal, so die ersten 5-6 Leute auf den letzten 3-4 Spieltagen hätten es noch in der Hand gehabt.
Durchaus. Das ist ja auch sowas. Man kann ja wirklich sehr, sehr viele Punkte machen. Ich habe mich dann für den letzten Spieltag, wir waren ja punktgleich, und ich habe mich ja dann für den letzten Spieltag darauf versteift, so ein bisschen gegen meine eigene Tendenz zu tippen. Weil ich auch dachte, es gibt ja so Spiele, letzter Spieltag, Mannschaften sind durch und dann schenken die auch ab. Haben sie aber nicht. War so der Schlechtere.
Das habe ich ja so da relativ konsequent. Ich habe auch ganz konsequent auch immer gegen HSV getippt.
Ja, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Der HSV ist in deiner Tipptabelle, wenn alle deine Tipps zugetroffen hätten, Sechster geworden mit 55 Punkten. Das klingt für mich jetzt nicht wie, ich habe oft gegen den HSV getippt.
Ja, irgendwann schon. Also irgendwann merkte man, die Saison wird wieder nicht so schön. Und ich sag mal so, wenn du dir die zweite Hälfte, sagen wir mal, die Rückrunde anguckst, dann wirst du sehen, dass der HSV dann nicht mehr Sechster geworden wäre nach meiner Tabelle.
Die Punkte sind auch tatsächlich, glaube ich, in der vor allem in der Hinrunde entstanden, weil es sind tatsächlich 18 Siege, die du für den HSV getippt hast und 15 Niederlagen. Also von daher, das kommt schon ganz sauer hin. Aber es ist ungewöhnlich für jemanden, der, also normalerweise ist es ja eine schlechte Tugend für seinen Verein zu tippen, wenn man eine Tipprunde gewinnen will. Weil, außer es ist jetzt der FC Bayern.
Ja, es ist halt die Raute im Herzen, ne? Hilft nichts.
Ja. Na gut, solange man so seine Punkte holt. Wir haben ja vorher ausgelobt, vor der Saison, es gibt entweder einen Kasten Bier oder einen Kasten Mate. Was darf es dann sein für dich?
Ich würde ja auf das Bier brennen, aber aus gesundheitlichen Gründen muss es leider die Mate sein.
Ich frage nicht weiter nach und denke mir, wenn man aus gesundheitlichen Gründen dann tierisch auf Koffein steht, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Lass es dir schmecken, der Kasten geht dir bald zu und wir hoffen sehr, dass du in der nächsten Saison deinen Titel bei uns mitverteidigst.
Da gehe ich schwer von aus.
Alles klar, mach's gut, dank dir.
Dieses Interview hat Stefan vor der Sendung aufgezeichnet.
Selbstverständlich. Und, selbstverständlich.
Ich habe gerade auch mal bei Kicktipp bei mir geguckt. Die Statistik ist ja tatsächlich ganz witzig. Wenn alle Tipps so eingetroffen wären, wie man es sich gewünscht hätte, wäre Hannover auch bei mir 18. geworden mit 8 Punkten. Und 17. und 16. punktgleich 23 Punkte Ingolstadt und Darmstadt. Schalke 14. Und erster wäre Borussia Dortmund mit 90 Punkten bei mir gewesen. Ich weiß nicht, ob da so persönliche Schwingungen beteiligt waren, das kann ich nicht sagen.
Die 90 Punkte hat der BVB auch fast geschafft. Ich finde das gar nicht so schlimm.
Ja, also eigentlich lag ich ja relativ gut im Rennen.
Nur wird das so natürlich sieht. bei diesem Tippspiel überhaupt nicht widergespiegelt. Es ist unfair einfach dir gegenüber gewesen. Es tut mir sehr leid.
Aber ich nochmal, Alex hat es ja gerade auch im Interview gesagt, er hat ja im Prinzip zugegeben, dass er keine Ahnung hat, sondern einfach immer nur der Statistik halber auf 2-1 Heimsieg tippt. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ich bin wieder nur mit meinem Fachwissen irgendwo ganz hinten gelandet. Ich könnte morgen beim Doppelpass sitzen und gut Kick sagen.
Möchtest du, dass wir ein Tippspiel für die EM machen, wo du auch mit deinem Fachwissen glänzen kannst und dann...
Nein.
Gut. Dann machen wir jetzt nahtlos weiter mit dieser Rubrik.
Aus dem Alltag von Messi und CR7.
Vielleicht überlege ich mir das nochmal mit dem Tippspiel zur EM. Von mir aus. Dann tippen halt wieder die ganzen.
Ihr könnt es ja dann vertwittern, wenn wir doch eins gestartet haben.
Ja, ja. Und dann tippen wieder die ganzen Event-Spackos mit, die Fußball immer nur gucken, weil irgendwer ein schönes Trikot anhat und weil der Hummel so süß ist.
Na, dann machen wir es doch so. Dann machen wir das EM-Tippspiel, aber es gibt keinen Preis. So.
Okay, der Ehre halber.
Nur der Ehre halber.
Wenn es,
und wer
wenn
sich
es
das
bei der
traut,
EM
bei
sowas
uns nur
gibt.
Für die Ehre, nur für die Oma-Ehre zu tippen, der ja. Ist herzlich eingeladen.
So machen wir es.
Wir sind eigentlich in der Rubrik aus dem Leben von Messi und CR7. Und jetzt ist ja die Saison vorbei. Wir haben jetzt eine komplette Saison hier durchgepodcastet, immer wieder aus dem Leben dieser beiden schillernden Personen berichtet. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht.
Wieso?
Weil auch jetzt beispielsweise, Messi war das letzte Mal groß in der Presse, als die Panama Papers gelüftet wurden. Und da hieß es direkt, auch der Name von Messi ist aufgetaucht. Und ich dachte, ja, jetzt kommt endlich die Meldung, die wir schon längst mit der Steuerhinterziehung hier präsentieren wollten. Messi hinter Gittern. Es ist gar nicht so sauber, Mann, wie man immer denkt. Und danach habe ich nichts mehr davon gehört. Erster Tag und vorbei.
Ja,
das enttäuscht
irgendwie enttäuschend.
Mich.
Ne?
Das enttäuscht ja. Mich. Genauso enttäuscht mich auch CR7. Der jetzt erst in der letzten Woche den von der Marca, der spanischen Sportzeitung, organisierten, Moment, ich lese ab, Football Facebook Award in der Rubrik Bester Akteur der Liga gewonnen hat. Wieder ein weiterer, wirklich guter
Titel, wow.
Den CR7 gewonnen hat, den kann er bestimmt irgendwie einrahmen und sich in sein Museum stellen.
Ja, ich denke auch, das ist das wird der größte Pokal von allen sein, den man so gewinnen kann als aktiver Fußballer.
Also auch da irgendwie enttäuschend und ich möchte eigentlich, ich weiß nicht, sollen wir in die nächste Saison mit Messi und CR7 gehen oder sollten wir da einfach einen krassen Wechsel machen?
Man könnte zum Beispiel Kevin Großkreuz reinnehmen, werden wir gleich auch im Einwurf noch ein bisschen was zuhören. Er weint im Fernsehen am 33. Spieltag. Er wird Papa, das hat er bei Instagram gepostet. Er macht ein Restaurant auf, habe ich gehört. Also vielleicht wäre irgendwie eine geile Alternative zu Messi. Kevin Messi Großkreuz. Sagt man ja auch zu ihm. Freunde.
Ja. Oder aber, wobei das mit dem Messi hat ja aufgehört, seitdem er die 14 Hausregeln seiner Freundin befolgt.
Stimmt, seitdem ist es aufgeräumt.
Ja. Oder aber, was wir immer wieder gesagt haben, wieso eigentlich Messi und CR7? Eigentlich gehört doch an diese Stelle Zlatan Ibrahimovic. Das ist doch die wahre schillernde Größe. Er hat sich ja jetzt auch bei Twitter zurückgemeldet oder abgemeldet nach seinem letzten Spiel mit den Worten "My last game tomorrow at Parc des Princes. I came like a king, left like a legend." Absolut. Da muss man mal applaudieren für diese Leistung. Und er kriegt jetzt eine eigene Tribüne, die nach ihm benannt wird. Man munkelt, er geht jetzt in die USA zu LA Galaxy und boah, was wird denn da bitte in den sozialen Netzwerken los sein, wenn Zlatan Ibrahimovic in LA auftaucht? Großartig.
Ich habe zwei Fragen.
Ja.
Erstens, warum kannst du Zlatan Ibrahimovic perfekt nachmachen? Man, also wirklich, ich habe gerade, wenn ich dich bei Skype nicht gleichzeitig sehen würde, hätte ich gedacht, huch, wo
Leitung, hab ich eingespielt, Stefan, ne? Ja. Habe ich den O-Ton eingespielt.
Genau. Und die zweite Frage wäre, sollen wir dazu eine Twitter-Umfrage machen? Also an unsere Follower einfach die Frage, wollt ihr weiterhin aus dem Alltag von CR7 und Messi berichtet bekommen? Oder sollen Kevin und Zlatan das Ding nächstes Jahr schaukeln?
Yeah. Wir können die Umfrage auch so gestalten, dass wir sagen, nur Kevin oder nur Zlatan oder beide oder
nein.
Messi und CR7?
Nein, also wie viele Antwortmöglichkeiten haben wir bei Twitter? 4.
Ich finde, ich könnte da noch ein eigenes Tippsystem für aufmachen.
Nein, dieses höllische Tippsystem, das ging mir schon
bei
Kaffee
Social Media machst du bei uns. Sobald diese Folge online ist, wirst du auf Twitter eine entsprechende Umfrage starten. Die kann irgendwie so eine Woche gehen oder so. Und ja, dann wissen wir, wie es in der nächsten Saison in dieser schillernden Rubrik weitergeht.
Neues von den Spielerfrauen.
Und der AC Mailand hat Großes getan, um Spielerfrauen anzulocken, denn sie haben einen Hacker getanzt vor dem Anpfiff in einem Spiel. Der Hacker, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Tanz, ich bin mir nicht sicher, ob der neuseeländischen, doch der neuseeländischen
Rugby-Nationalmannschaft?
Genau, das ist dieser Kriegstanz der Maori, also wo man sich immer so auf die Brust, auf den Brustkorb haut und dann au, au, so solche Laute von sich gibt und die Zunge rausstreckt und so dämonische Fratzen zieht, um den Gegner vor dem Anpfiff einzuschüchtern und niederzumachen. Das ist halt kultig und gehört irgendwie dazu, die dürfen das machen, alle anderen Mannschaften außer Australien, glaube ich, haben gar nicht so coole Tänze vorher, aber die machen das einfach. Und der AC Mailand hat sich gedacht, was beim Rugby funktioniert, kann beim Fußball nicht schlecht sein, sah aber sehr, 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 sehr affig aus. Und was hinterher rauskam, das hast du mir eben auch im Vorgespräch erst erzählt.
Und deshalb ist diese Meldung jetzt überhaupt in der Rubrik Neues von den Spielerfrauen gelandet.
Ja, sag es, warum?
Diese ganze Aktion war eine Werbeaktion von einem Kosmetikhersteller, weil sich nämlich die Spieler des AC Mailand mit dieser Kosmetik eine gewisse Kriegsbemalung in ihr Gesicht gefuhrwerkt haben. Es war also alles wieder nur PR und Show. Gut, so sah es tatsächlich auch aus. Aber
warum?
Hilft das?
Warum? Wirklich, wenn ich in der Marketingabteilung von Yves Saint Laurent oder sonst irgendeinem komischen L'Oreal oder was weiß ich für einen Hersteller sitze, ja, auf welche Idee würde ich denn als letztes kommen? Dann würde ich sagen, Leute, der Fußballmarkt, da können wir Schminke noch richtig geil promoten. Da sind noch Leute, die kaufen noch neues Make-up, neuen Lidschatten. Leck mich am Arsch, wie kommen wir an die Fans ran?
Die Spielerfrauen, das ist ein noch nicht komplett bedienter Markt.
Ja, genau. Also Rugby wäre jetzt eigentlich das Erste, wo ich dran denken würde, so als Marketing-Experte, weil die machen sich ja so lustige Kriegsbemalung, aber da kommst du nicht ran an die Rugby-Leute. Die haben nicht so geile Spielerfrauen wie die beim Fußball. Lass uns den AC Mailand kaufen, dass er vorm Anpfiff einen Rugby-Tanz macht, nur damit die sich Kriegsbemalung ins Gesicht malen und dann geben wir denen unser Make-up und dann kaufen sich die Spielerfrauen das Make-up von den Fußballern, die so tun, als wären sie Rugby-Spieler, dabei aber wahnsinnig versagen. Welcher Vollidiot hat sich das ausgedacht? Ganz ehrlich.
Ist ungefähr so, als ob man sagt, Mensch, wir machen jetzt ein Trikot und da drumherum machen wir den Brustring. Sorry.
Einwurf.
Herzlich willkommen, Tim. Du bist VfB Stuttgart-Fan und heute bei uns im Einwurf zu Gast. Schön, dass du Zeit hattest.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Ich meine, wir kennen uns ja ein bisschen, deshalb kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist nämlich einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Mensch auf diesem Planeten, den ich kenne, der sich in im Zeitalter der Sport 1, Sportal, Kicker-Apps und schnell mal sich die aktuelle Bundesliga-Tabelle angucken im Internet, noch die Stecktabelle aus dem Kicker-Sondermagazin jedes Jahr nimmt, aufhängt und tatsächlich relativ aktuell hält. Und ich meine, das wäre ja nicht alles, sondern ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Da ist immer noch so eine Heftbeilage, wo du jeden Spieltag den Spieltag deiner Mannschaft genau festhalten kannst. Also du schreibst dir jede Woche auf, der VfB Stuttgart hat diese Woche gespielt gegen, mit dieser Mannschaft. Das waren die Ein- und Auswechslungen. Der hat die gelbe, rote Karte gekriegt. Schiedsrichter war der und der. So viele Zuschauer waren im Stadion. Warum?
Also erstmal zur Stecktabelle muss ich Folgendes sagen. Das liegt natürlich daran, dass ich immer das Kicker-Sonderheft kaufe, um es zu lesen. Und dann ist diese Stecktabelle nun mal da drin. Und es würde mir einfach körperliche Schmerzen bereiten. Ich habe diese Stecktabelle, also muss ich sie auch benutzen. Also muss ich sie dann aufhängen und wenn sie da hängt, dann stört mich dann irgendwann, wenn sie nicht mehr aktuell ist. Es gibt durchaus auch Wochen, wo ich dann mal vergesse, die zu aktualisieren. Aber letztendlich kommt dann doch immer wieder der Zeitpunkt, wo ich denke, so jetzt muss man da aber wieder mal was machen.
So. Gut, und aber das, diese Einschränkung, dass man das Heft, dass man die Stecktabelle aufhängt, das machen vielleicht mehrere Leute, aber also ein großes Kompliment, du hältst sie sogar bis zum Saisonende halbwegs aktuell.
Ja, das hat sehr wehgetan diesmal. Dann dieses Tagebuch, das ja gar nicht aus dem Kicker stammt, sondern aus der Sportbild, wo ich das einfach immer her habe, weil mein Vater die abonniert hat, muss ich zugeben, da muss ich dich leider enttäuschen, das habe ich diese Saison gar nicht mehr gemacht. Ich habe das tatsächlich in den letzten 2 oder 3 Jahren ja immer gemacht, um auch so ein bisschen selbst mir darüber bewusst zu werden, wie sieht eigentlich meine Mannschaft aus? Das habe ich nämlich sonst nicht ganz so gut hinbekommen, mir da alle Spieler und die Positionen zu merken. Letztendlich war es mir dieses Jahr dann aber doch ein bisschen zu viel Arbeit. Was ich stattdessen gemacht habe, war, dass ich jedes Ergebnis der Saison in so einen Spielplaner aus dem Kicker auch eingetragen habe. Wo das jetzt hingeführt hat, dass ich nicht mehr das Tagebuch geführt habe, haben wir ja gesehen. Vielleicht ist das irgendwo im Universum, bin ich vielleicht mitverantwortlich für den Abstieg des VfB somit.
Ist vielleicht auch ein schlechtes Omen, dass du das bitte nächstes Jahr wieder führst. Und du kannst dich so natürlich jetzt nicht als Trainernachfolger bewerben. Ne? Also mit dem Liga-Tagebuch von letztem Jahr hätte ich gesagt, hast du relativ viele Kompetenzen eigentlich. Aber wenn das dieses Jahr fehlt, na, schwierig.
Ja, schade.
Aber was hast du denn nach der Saison mit dem Heft dann gemacht? Hast du es dann weggeschmissen?
Nee, die sind irgendwo immer noch archiviert. Ich glaube, die liegen dann immer jeweils in dem Kicker-Sonderheft zu der Saison, liegen die dann drin. Aber angeguckt habe ich sie mir natürlich nie wieder.
Bevor wir jetzt aber zu dem Endergebnis der aktuellen Saison kommen, du hast ja schon gesagt, vielleicht ein schlechtes Omen. Erstmal die Frage, wie wird man VfB Stuttgart-Fan? Seit wann bist du Stuttgart-Fan und wie kam es dazu?
Das ist eine Geschichte, die sich wahrscheinlich nicht so ganz deckt mit den Geschichten anderer Fußballfans und klingt auch nicht so richtig männlich, möchte ich mal behaupten. Es war nach der Europameisterschaft 96, also mein Einstieg in den Fußball war die EM 96, die ja für Deutschland sehr erfolgreich verlaufen ist. Und dann habe ich angefangen, mich auch so ein bisschen für die Bundesliga zu interessieren und hatte auch Freunde, die irgendwie, also zumindest einen, der Gladbach-Fan war. Und dann denkt man ja so ein bisschen darüber nach, so wo sehe ich denn jetzt hier den, also wo sehe ich denn meinen Verein? Also welcher Verein ist mir sympathisch? Und dann war natürlich damals die große Zeit des magischen Dreiecks mit Freddy Bobic, Krasimir Balakow und Giovanni Elber und auch eine sehr erfolgreiche Zeit für den VfB. Und die hatten halt auch schöne Trikots damals, fand ich. Und dann habe ich mich einfach immer gefreut, wenn die gewonnen haben. Und dann hat mein Vater mich irgendwann mal gefragt, bist du irgendwie Stuttgart-Fan? Du freust dich immer, wenn die gewinnen. Und dann war mein Gedanke, oh, okay, dann bin ich wohl Stuttgart-Fan. Und
okay.
Dann haben sie 97 den Pokal gewonnen und da war es dann endgültig klar.
Okay. Du bist, glaube ich, wie ich eher so ein Fernsehfußballfan,
ja, das stimmt.
Möchte ich sagen. Also, du bist sogar noch einer, der es versucht, samstags bis 18.30 Uhr durchzuhalten, nicht die Ergebnisse zu sehen, um wirklich die Spannung der Sportschau noch aufrechtzuerhalten.
Ja, also in den meisten Fällen.
Da lacht natürlich der Ultra-Fan, der zu Auswärtsfahrten nach Charkow aufbricht, aber ist ja auch egal. Ich finde, da darf man keine Unterschiede machen.
Nein, ich würde auch, also ich nehme auch niemandem übel, ich bin durchaus auch schon Leuten begegnet, wo ich dann gesagt habe, ja, ich interessiere mich für Fußball jetzt mal im Allgemeinen und dann merkt man aber so, ich habe vielleicht in der ersten Gruppenphase der Champions League auch keine Ahnung, gegen wen da jetzt irgendein deutscher Verein gerade gespielt hat oder ich weiß auch manchmal am Anfang des Fußballwochenendes noch nicht, zu welcher Uhrzeit jetzt der VfB genau spielt, das stelle ich dann manchmal auch erst ein bisschen später fest. Ich habe kein Problem damit, wenn man jetzt zu mir sagt, naja, ich bin nicht wirklich so ein richtiger Fan, ne? Aber das Interesse ist auf jeden Fall da und die Euphorie, die Begeisterung für den VfB gibt's schon.
So. Aber wenn man sich die aktuelle Saison anguckt, dann hat man den Eindruck, du bist nicht der Einzige, der nicht wusste, wann genau spielt der VfB Stuttgart eigentlich, wann muss er wach sein, sondern auch die Spieler des VfB Stuttgarts wussten manchmal nicht so ganz so, genau, wann müssen sie da sein,
Ich dachte jetzt gerade, du wolltest auf die Fans eingehen, weil das finde ich eigentlich sehr erstaunlich, mit welcher großen Unterstützung die sehr lange einfach immer noch hinter der Mannschaft gestanden haben. Das fand ich wirklich erstaunlich bei dem, was da ansonsten passiert ist dieses Jahr, ja.
Wie würdest du denn jetzt sagen, ist der Abstieg gerechtfertigt oder ist es irgendwie blöd gelaufen?
Nee, blöd gelaufen ist es natürlich, aber natürlich ist es gerechtfertigt. Man muss sich mal überlegen, dass am 28. Spieltag, da hatte der VfB, glaube ich, schon diese 33 Punkte, mit denen sie jetzt abgestiegen sind. Die haben seitdem kein einziges Spiel mehr gewonnen und es hätten ja 5 Punkte gereicht, um die Klasse zu halten. Wenn man das nicht auf die Reihe bekommt, dann hat man den Abstieg nun mal leider verdient, so weh mir das auch selbst tut als Fan.
Kommen wir vielleicht zu Kevin Großkreutz. Als Dortmund-Fan, der ich nun mal bin, liegt das natürlich relativ nahe, ihn rauszupicken. Erst ein halbes Jahr beim VfB, aber trotzdem, ich habe den Eindruck, der identifiziert sich, obwohl er immer noch den BVB sehr, sehr liebt, mehr mit der Mannschaft und mit dem VfB als manch anderer, der seit Jahren da spielt. Geht's dir genauso?
Ja, den Eindruck habe ich auch und ich finde es auch Wahnsinn. Also erstmal finde ich, er ist viel zu spät zu dieser Mannschaft hinzugestoßen und es hat auch sehr große Probleme bereitet, dass er jetzt in der Endphase der Saison verletzt war. Ich glaube, mit ihm wäre es anders gelaufen, weil er einfach den Kampf nochmal in die Mannschaft gebracht hätte und die ordentlich nach vorne hätte bringen können. Also so Typen wie er haben einfach gefehlt, sowohl im letzten Spiel als auch in den 5 Spielen davor. Ich glaube, wenn es so ein bisschen mehr die Mentalität von Kevin Großkreutz in dieser gesamten Mannschaft gegeben hätte, dann wäre da viel mehr möglich gewesen noch.
Und er hat ja auch schon vor dem letzten Spieltag gesagt, dass er definitiv in der zweiten Liga da bleiben wird.
Auch das
ist ja auch ein Bekenntnis, das bringen nicht viele über die Lippen.
Super Signal von ihm. Und er war der Erste und hat da ja dann auch noch mit Christian Gentner und Daniel Ginczek 2 Leute mitgezogen, die jetzt auch ihre Verträge verlängert haben. Und auch diese Situation, dass er da die Tränen im Auge hatte, ne, am 33. Spieltag, nachdem es da den Ärger mit den Fans gab, das war eben auch was, wo man gedacht hat, ja, Wahnsinn, das gefällt mir einfach. Und wenn ich jetzt an die Statements von anderen Spielern oder auch vom Trainer oder vom Sportdirektor denke am letzten Spieltag, mit wie wenig Emotion da dann der Abstieg begleitet worden ist in diesen Interviews, da muss man nochmal sagen, da wünscht man sich eigentlich einfach mehr Typen wie Kevin Großkreutz.
Ich fand auch sein Statement bei Instagram nach dem Abstieg groß einfach. Ich lese einfach mal kurz vor. Ich müsste jetzt eigentlich meine Fresse halten. Wir sind gerade abgestiegen und sind selbst schuld daran. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich werde im nächsten Jahr in der zweiten Liga mehr Emotionen zeigen als der FC Bayern bei der Meisterschaft. Vielleicht ist der Neuanfang jetzt ganz gut, auch wenn es erstmal weh tut. Aber eins weiß ich, wir werden zurückkommen. Dafür habe ich zu viel Stolz, Ehre und Herz. Bis bald in der Bundesliga und zwar mit dem VfB Stuttgart.
Tolles Statement, das wirklich. Und auch der Seitenhieb auf den FC Bayern ist schön.
Ja, da kommt noch die alte BVB-Mentalität durch. Den Seitenhieb muss man halt noch mit reinbauen. Ist es vielleicht auch ganz gut, dass Kevin Großkreutz jetzt da bei euch ist, weil er jetzt so in der zweiten Liga auch euch da mitreißen kann und vielleicht zeigen kann, mit welcher Mentalität man in die Saison gehen muss?
Ich hoffe es. Also ich setze da wirklich große Stücke auf ihn. Also ich meine, als Weltmeister muss man ja auch mal überlegen, in der zweiten Liga mitzuspielen. Ne? Vielleicht erinnert es auch so ein bisschen an Lukas Podolski, der ja auch mal bei Köln gespielt hat in der Saison in der zweiten Liga, obwohl er es nicht musste. Also da verspreche ich mir schon relativ viel von für nächstes Jahr.
Jetzt gibt es natürlich noch eine sportliche Führung, die in der Kritik steht, ähnlich wie beim HSV, die Zeichen der letzten Jahre nie erkannt zu haben und da rumgetrödelt zu haben. bist du da trotzdem zuversichtlich, dass wir am Ende der nächsten Saison sagen können, VfB Stuttgart aufgestiegen?
Was jetzt die sportliche Führung angeht, muss man ja mal gucken. Ne? Der Präsident ist ja schon, hat ja schon abgedankt heute. Und der Trainer wird auch nicht mehr dabei sein. So, die Frage ist, was mit Robin Dutt passiert. Ja, und wer dann danach kommt. Aber ich denke schon, also eigentlich muss so ein Verein wie der VfB doch im nächsten Jahr den Wiederaufstieg sofort schaffen. Ansonsten droht vielleicht ja so ein Schicksal wie 1860 München und das will ja nun wirklich überhaupt keiner.
Das stimmt. Du hast noch bei Facebook geschrieben, das möchte ich einfach noch vorlesen zum Ende. Ich sehe es mal so, miterlebt, DFB-Pokal 1997, Europapokalfinale 98, Vizemeister 2003, Champions League Achtelfinale 2004, 2010, Deutscher Meister 2007, DFB-Pokalfinale 2007, 2013, Abstieg 2016. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Aufstieg und das und der Europapokalsieg. Dafür wünsche ich viel Erfolg, also zumindest erstmal für den Aufstieg. Denn ich finde auch, der VfB Stuttgart gehört in die erste Liga, da lieber irgendwie so einen komischen Energy-Drink-Verein wieder in die zweite Liga schießen. Also viel Erfolg nächstes Jahr.
Vielen Dank.
Danke dir, Tim, fürs Interview.
Gerne.
Und auch dieses Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. Also, der Nick. Und ich muss dir an dieser Stelle ein großes Kompliment machen, weil es ist natürlich gefährlich, ein Interview mit einem guten Freund zu führen, über dessen Fußballleidenschaft man schon viel weiß. Und ich glaube, ich wäre voll in die Hähmeschiene eingestiegen. Ja. Das hast du sehr feinfühlig hinbekommen. Vor allem jetzt auch, ich finde sehr, sehr beeindruckend die Geschichte, die Tim erzählt hat, wie er VfB-Fan geworden ist. Denn nicht alle haben eine große Geschichte, wie es dazu kam, welcher Verein ihnen gegeben wurde. Und das zuzugeben und das auch noch in einem so schmerzvollen Moment zuzugeben, das finde ich sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr ehrlich.
Ich fand auch schön, dass er so ein bisschen beschrieben hat, dass zu Fußball alle Emotionen gehören, halt die ganz großen Siege und die große Niederlage jetzt in dem Fall. Und im Idealfall kommt dann nächstes Jahr wieder der Aufstieg. Das wünscht man natürlich keinem Fan und auch ich als Dortmund-Fan, wenn das letztes Jahr nach der Hinrunde schiefgelaufen wäre, hätte das jetzt nicht unbedingt mir gewünscht, einmal abgestiegen zu sein. Aber es gehört halt genauso wie im echten Leben Erfolge und Misserfolge irgendwie dazu und stärkt einen im Idealfall natürlich weiter Fan dieses Clubs zu bleiben.
Insbesondere dann, wenn die Clubfindung erst 20 Jahre her ist und mit so einem wirklich herzlichen Outing einhergeht. Ich kann mir das genau vorstellen. Sag mal, bist du eigentlich VfB-Fan? Man konnte bislang noch nicht offen drüber reden und dann stellt man auch selber fest. Ich glaube ja, die haben so schöne Trikots. Und ich mag das, dieses magische Dreieck, großartig. Eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Und bei modischen Themen bleiben wir jetzt auch.
Mailand oder Madrid?
Weil ja in Mailand oder Madrid gerne Modeschauen stattfinden.
Ey, wir drehen uns die Rubriken aber auch immer so, wie sie gerade passen. Ne?
Jingle also, erklären ist eigentlich ganz, ganz furchtbar. Naja.
Ja, ja.
Wo die Spielerfrauen so dünn besetzt waren, überlasse ich dir jetzt hier mal das Feld.
Es gibt eine große Sensation zu verkünden. Auch die haben wir bei Schlecki Silberstein vernommen. Adidas hat einen, und jetzt halte ich bitte fest, schwarzen Fußballschuh präsentiert.
Das gibt's doch nicht.
Einen schwarzen Fußballschuh. Einen schwarzen. Einfach, er ist einfach schwarz, da ist kein pinker Streifen drauf oder irgendwas Silberglitzerndes, sondern er ist schwarz.
Sind denn links und rechts gleich schwarz oder sind die auch unterschiedlich schwarz vielleicht?
Ja, ich glaube, die Adidas-Streifen da drauf sind schon so ein bisschen.
Nee, ich meine der linke Schuh und der rechte Schuh.
Ach so, nee, das ist beides gleich. Also sie sind symmetrisch. Ja.
Das gibt's ja gar nicht.
Das ist der Hammer, ja. Das ist, ja.
Wie soll man denn dann, wenn ein Spieler bei der EM jetzt das trägt, den noch unterscheiden von an den anderen? Das ist doch für die Sportkommentatoren neben der Frisur das wichtigste Unterscheidungsmerkmal, der Schuh.
Ja, aber ich denke, wenn du derjenige bist, der quasi so retro ist und sich den schwarzen Schuh wieder anzieht, dann fällst du ja doch wieder auf in der Mannschaft, wenn alle anderen
Einzige bist, wenn du der Einzige bist, haben. Aber
ich find's super. Ich feiere es sehr und begrüße das. Andere modisch-sportliche Überlegungen hat man in Rumänien getroffen?
In Rumänien?
Das,
ja, es geht leider nur um das Trainingsdress, also nicht um die Trikots selbst. Aber in Rumänien scheint es ein starkes Problem mit den mathematischen Fähigkeiten der jungen Rumäninnen und Rumänen zu geben. Und das hat die Nationalmannschaft als Anlass genommen, als Rückennummern quasi auf ihren Trainingsdressen. Sagt man Dressen?
Dresses.
Auf ihren Training-Dresses. Matheaufgaben aufzudrucken. Also da hat ein Spieler dann nicht die 22, sondern die 11 mal 2. Und das sind also leichte Aufgaben, wie vielleicht auch, ja, wobei, 2 mal 2 plus 2, da muss man das mit Punktrechnung und Strichrechnung beherrschen. Oder 2 mal 3 hoch 2 beispielsweise.
Schon kniffliger.
Ja, und es geht hin bis hin zu Brüchen. Also der mir jetzt bislang unbekannte Spieler Keseru hat als Rücknummer die 6 mal 5 minus 4 durch 2. eine großartige Initiative. Sie dürfen diese Trikots leider nicht auf dem Feld tragen. Ich fände es jetzt auch schwierig für einen Schiedsrichter, wenn er sich dann so Notiz auf sein Zettelchen macht, wer die gelbe Karte bekommen hat. Oh, das war die 6 mal 5 minus 4 durch 2. Vielleicht kann das auch selber nicht rechnen, das wäre auch peinlich. Naja, jedenfalls ein großartiger Vorstoß der Rumänen.
Können wir bitte noch als Anmerkung mit auf den Weg geben, weil wir machen uns ja selbst ein bisschen drüber lustig, dass es oft Bild.de-Artikel in unsere Sendung schaffen. Dieser Artikel entstammt der Washington Post.
Ah. Mist, das wollte ich eigentlich als Einleitung gebracht haben, wie ich neulich bei der Washington Post gelesen habe. Genau.
Und in diesem Moment, wo ich das gerade gesagt habe, hast du es gesehen, wie ich mein Mikrofon so in die Hand genommen habe und aus der Luft einfach hab auf den Boden fallen lassen. Bam.
Ja. Ich glaube, ähnlich ist es dir auch passiert, als die Bayern ihr Meister-Motto bekannt gegeben haben, oder?
Unfassbar, ja. Also ich meine, ihr habt das vierte Mal eine Meisterschaft, also die vierte Meisterschaft jetzt in Folge gewonnen. Das ist historisch, das gab es noch nie. Vorher war der Rekord dreimal hintereinander, den hat der FC Bayern auch gehalten. Jedenfalls ist das Motto, was die Spieler auf ihren T-Shirts stehen hatten, Forever gewesen. Und das Four in Forever war eine 4. Also die Zahl 4, Forever. Und ich hatte den Eindruck, der FC Bayern ist gerade 15 Jahre alt, mitten in der Pubertät und kritzelt seiner besten Freundin während des Matheunterrichts irgendwelche Liebesbekundungen ins Schulheft. So, Janine und Clarissa forever in love oder so. So absolut albern und lächerlich. Das benutzt doch keine Sau mehr heutzutage. Forever. Wirklich, das könnte Justin Bieber Song. Selbst ein Justin Bieber Song ist erwachsener im Vergleich zu diesem Slogan. Baby. Babe, babe.
Es ist schön, dass du singst, weil so. Genau das hatte ich mich auch gerade vor. Weil es gibt doch das wunderschöne, wunderschöne Lied. Ich hatte noch die Maxi-CD davon, in der es dann auch so Teile gab, wo dann Spieler was sagen konnten, sowas wie, hallo zusammen, hier ist der Markus Boppel zum Beispiel, oder Giovanni Trapattoni, die Maxi-CD von FC Bayern, Achtung, Forever Number One, und daher stammt das, du Honk, von Forever Number One, das haben sie aufgegriffen für diese wunderbare vierte Meisterschaft, meine Ach Güte, so. Da kann man nochmal Hashtag Forever machen, weil es ist Forever Number One, die
ja,
haben
okay.
sich nicht Forever ausgedacht, sondern es war
jetzt,
schon immer Teil der Bayern-Kultur, Forever Number One zu sein. Ach, Mann!
Ja, sorry, aber...
Ist trotzdem hässlich. Haben sie das jetzt wieder auf ein rotes T-Shirt gemacht. Ich kaufe ja immer zum Ende der Saison das T-Shirt, was dann das Ende der Saison ausmacht. Ich muss noch warten, denn nächste Woche gibt's ja dann die Double-Shirts.
Ja.
Die Forever-Shirts sind leider in Rot. Ja, und ich habe schon das Rekordmeister-Shirt aus dem letzten Jahr in Rot. Und Rot steht mir halt irgendwie nicht so. Darüber habe ich mich geärgert. Ja.
Ja.
Das macht mich immer
aber
so blass.
Obwohl dir die Trikots nicht so gut gefallen vom FC Bayern, bist du trotzdem Bayern-Fan geworden. Das finde ich, ist ja auch eine Ist ja auch eine Leistung.
Wie wir heute gelernt haben, genau. Das war offensichtlich nicht der Grund. Ja.
Borussia Dortmund ist ja am letzten Spieltag schon mit dem neuen Trikot aufgelaufen und es ranken sich ja immer wochenlang vorher Mythen im Internet. Wie wird wohl das neue Trikot aussehen? Hier hat irgendein Lieferant aus Asien schon aus der Fabrik, wo das Trikot hergestellt wird, irgendwelche Bilder geleakt. Das ist fast so aufregend wie das neue iPhone, was irgendwo rumliegt und wo es dann Fotos in irgendwelchen Blogs gibt.
Aber das war jetzt ein tolles Wortspiel. Da werden Fotos geleakt von dem iPhone, das irgendwo rumliegt. Entschuldigung.
Sehr schön, ja, sehr schön, sehr schön. Für den Hörer vielleicht witzig. Ich muss aber sagen, ich bin echt alt geworden, weil, keine Ahnung, bis vor ein paar Jahren fand ich das auch immer wahnsinnig interessant. Dann in diversen Foren bei transfermarkt.de zum Beispiel, gab es, glaube ich, oder bei communio.de in den Foren, mir anzugucken, wie vielleicht eventuell die Trikots aussehen von den Bundesliga-Clubs, speziell von Borussia Dortmund. Aber mich juckt mittlerweile das Ganze gar nicht mehr. Also so eine Trikotvorstellung gibt mir komplett am Arsch vorbei.
Könntest du mir einen Gefallen tun?
Nett zu gucken, aber vorher juckt's mich nicht.
Könntest du mir einen Gefallen tun und dich gerade mal kurz umdrehen, weil ich sehe ja gerade live, du trägst ein BVB-Trikot, während wir hier aufnehmen. Wer ist das? Die Nummer 19, Kevin Großkreuz.
Ja, lach du nur. Das ist, also auch zu dem Zeitpunkt, als ich das Trikot gekauft habe, war es schon ein Jahr alt, war es halt das alte Trikot, weil es günstiger ist als 80 Euro. Und dann habe ich es mir beflocken lassen vor anderthalb Jahren, weil ich gedacht habe, was, also jetzt Götze weg, Lewandowski weg. Ich nehme mir einen Spieler, der wahrscheinlich noch sein ganzes Leben bei Borussia Dortmund verbringen wird.
Ja, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass sich das mit den Trikots absolut nicht mehr interessiert. Das ist ja auch wirklich hartes Geschäft. Mensch, Kevin Großkreuz. Sollen wir nächste Saison vielleicht dann aus dem Leben von Kevin Großkreuz? Die Hörer sollen entscheiden. Bei Twitter per Umfrage.
Dunkelrot.
Wo du aber eben schon so schön gesungen hast. Wir haben auch dieses Mal eine Justin Bieber-Meldung mit an Bord.
Justin Bieber, was pfeifst du denn da? Und schon musste der Torhüter Özkan Akdoğan vom Platz gehen, denn er hat die rote Karte bekommen im Spiel zwischen Fortuna Biesdorf und dem VfB Concordia Britz. Es endete 2-1, aber er hat halt den Schiedsrichter beleidigt und Justin Bieber ist eine Beleidigung, eine Schiedsrichterbeleidigung. Wusste ich auch nicht, aber Justin Bieber, was pfeifst du da? Geht nicht. Bist du raus.
Und Akdoğan selber sagte nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob Justin Bieber eine Beleidigung ist. Wir wissen im Grunde alle, was eine Beleidigung ist und was nicht. Ich hätte mir da mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Heutzutage kann man nicht mal mehr über eine Schiedsrichterentscheidung reden, ohne dass man gleich eine Karte bekommt. Ja. Ich finde, Justin Bieber ist schon eine gewisse Wertung, aber
Aber weißt du, ob Justin Bieber Fußballfan ist? Und vielleicht ist er ja auch Fußballexperte irgendwie und man bekommt das nur nicht so mit. Vielleicht hat er auch eine Schiedsrichterausbildung. Nur bekommt man das bei diesem ganzen Pop-Albums, Release, CD, Single, Hype nie mit.
Wenn aber jetzt nächstes Jahr der Zlatan Ibrahimovic in L.A. spielen sollte, dann ist ja der Weg zu Justin, da könnte man doch in der Nisse, ach, da machen wir vielleicht eine Twitter-Umfrage. Ob wir in der nächsten Saison über Zlatan Ibrahimovic berichten sollten. Oder ob wir einfach viel mehr über den TuS Kochstedt berichten sollten. Auch einer der großen Vereine unseres Landes.
Der TuS Kochstedt hat ein kleines Problem, denn er hat ein Trainingsgelände und neben dem Trainingsgelände wohnt ein Nachbar, der es nicht so gut findet, dass der TuS Kochstedt neben ihm ein Trainingsgelände hat. Denn wenn mehr als ein Ball pro Woche beim Nachbarn landet, also sprich über den Zaun geschossen wird, dann droht dem Verein eine 250.000 Euro Strafe.
Oder 6 Monate Ordnungshaft. Wobei ich mich jetzt frage, für den Schützen, für die gesamte Mannschaft oder Haft für den Platz? Also wird er dann eingesperrt? Weiß man nicht.
Ja, der kriegt dann einen höheren Zaun, wenn er dann eingesperrt wird, der Platz.
Der Grund ist, also das Ganze ist tatsächlich gerichtlich schon auch festgezurrt, dass der Kläger halt gesagt hat, hier fliegen im Jahr, und 2011 waren es 59 Bälle, 2013 waren es 111 Bälle, 2014 waren es 135 Bälle, fliegen hier auf mein Grundstück. Und das bedeutet ja auch jedes Mal, dass dann jemand den Ball holen kommt. Also mein Garten, den er gar nicht großartig benutzt, aber er wird eben nicht in Ruhe wachsen gelassen, weil eben auch immer beim Ballholen jemand über seine Wiese läuft. Und da hat das Gericht gesagt, ja, ist richtig. Und deswegen darf jetzt nur noch ein Ball pro Woche über den inzwischen schon 4 Meter hohen Zaun fliegen.
Und ich finde halt auch, so ein schöner grüner Rasen kostet halt auch ein bisschen Geld. Da muss man halt auch mal eine ordentliche Strafe für zahlen.
Oder aber man macht das Ganze direkt werbefinanziert. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
3 Weizenbier.
Unsere Fußballnationalspieler erkennen Vorteile sofort. Auch beim Tanken. Selbst billiger tanken bei Esso. Esso hat viele 100 Selbstbedienungsstationen in Deutschland. Sicher auch eine in Ihrer Nachbarschaft.
Hallo, Herr Müller. Kann ich ein Autogramm haben?
Wo soll ich den hinschreiben?
Hier. Oh ja, bitte Sie auch.
Selbst billiger tanken. Bei Esso.
Es ist unfassbar, wie viele Esso-Spots es gibt mit alten Weltmeistern. Bezeichnend. Aber apropos alte Weltmeister.
Was macht eigentlich...
Jürgen Kohler. Was macht eigentlich Jürgen Kohler? Jürgen Kohler, wir haben erfahren...
Jürgen Kohler, Fußballgott!
Jürgen Kohler unterschreibt laut Bonner Generalanzeiger jetzt für ein Jahr beim Mittelrheinligisten VfL...
Von der Washington Post zum Bonner Generalanzeiger. Das ist unfassbar, was wir hier machen.
VfL After, wollte ich schon sagen. Alfter, natürlich, Alfter. Ja, das ist natürlich sensationell, denn Alfter ist gar nicht so weit weg von uns.
Alfter ist gar nicht so weit weg von uns. Die spielen in der 5. Liga. Die spielen in der 5. Liga. Und da haben wir eigentlich vor dem Spiel, vor der Aufnahme beschlossen, in der nächsten Saison muss es dringend mal eine Außenaufnahme von uns beim VfL Alfter geben. Vielleicht lassen wir uns auch akkreditieren.
Ja, und dann könnten wir nach dem Spiel zur Pressekonferenz und irgendwie Jürgen Kohler mal nach seinem Outfit fragen oder so für die
Spielerfrauen-Rubrik. Oder ob er möchte, dass eine Tribüne nach ihm benannt wird.
Vielleicht sagt er dann auch nach der Saison, er hat ja nur einen Jahresvertrag erstmal unterschrieben, vielleicht sagt er dann auch nach der Saison, ich kam als König und verlasse Alfter als Legende.
In diesem Sinne freuen wir uns, dass wir uns vor der EM nochmal wiederhören, das ist unser Plan. Und bis dahin bin ich Stefan.
Und ich bin Nick. Tschüss.
Macht's gut.
Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de.